Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr habt es schon gehört, ich bin die verschobene Predigt. Sozusagen ganz kurz vorm Schlussspurt komme ich mit einer der Seligpreisungen, die viel früher in der Reihe sind. Matthäus 5, Vers 7. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Sie werden Barmherzigkeit erleben, Gott wird sich ihnen barmherzig zeigen. Nächste Woche wird Günther das Final setzen, die wirklich letzte Seligpreisung und damit die Reihe abschließen. Ich freue mich da schon sehr drauf. Und letzte Woche hat Micha gesprochen über die Friedensstifter. Und dankenswert haben mich ganz, ganz praktisch gemacht, dass man damit was anfangen konnte. Und das ist auch meine Hoffnung und meine Bitte. Selbst wenn du aus dem heutigen Morgen, von meiner Predigt jedenfalls, nichts mitnimmst, dann nimm bitte mit, dass du nochmal hingehst und das, was du vielleicht aufgeschrieben hast, wo Gott zu dir gesprochen hat, zu all den verschiedenen Seligpreisungen, das nochmal anzuschauen. Damit das nicht verloren geht. Bei jeder dieser Seligpreisungen gibt es irgendetwas, was für dich und mich wichtig ist, real ist, etwas ganz Praktisches. Und dass das nicht untergeht, wäre meine Bitte, einfach noch mal eine Zeit zu nehmen, wenn du zu Hause bist, wenn du die berühmte stille Zeit machst, noch mal hinzugucken über all diese Predigten, Impulse. Und vielleicht hat Gott durch den Impuls gesprochen, vielleicht auch an dem Impuls vorbei. Das ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, wo Gott zu dir gesprochen hat. Und dass das nicht untergeht. Sondern dass unser Leben transformiert wird durch die Kraft seines Geistes und sein Wort. Und der Jesus, das ist, wofür ich bete, dass dieser Gottesdienst auch heute wieder eine echte Chance ist, dass das geschieht. Du siehst jeden Einzelnen, du weißt, wo jeder Einzelne steht und was er braucht und was ihm hilft und was für ihn gut ist. Und so offenbare du dich als der, der du wirklich bist. Amen. Seligpreisung, ich habe sie schon zitiert. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Das ist die Seligpreisung aus der Bergpredigt. Das Pendant stammt aus der Talpredigt der berühmten, die steht bei Lukas. Ihr wisst, es gibt eine Bergpredigt und es gibt eine Talpredigt. Ja, die Bergpredigt fand statt, weil Jesus auf dem Berg war. Und bei der Talpredigt heißt es ausdrücklich, er stieg aber vom Berg hinab und kam in die Ebene und hat dort genau dieselben Inhalte gebracht, woran wir merken, diese Inhalte sind Inhalte, die Jesus offensichtlich mehrfach immer wieder gesagt hat, weil das zentrale Botschaften sind. Die Gleichnisse, die Geschichten wissen wir nicht, die sind zumindest in der Überlieferung für uns einmalig oft, aber diese Kernaussagen, diese Seligpreisungen, bei Lukas heißt es auch ein Tuck anders, wenn das jemand auswendig weiß, wäre das ein gutes Zeichen. Ich werde auch gleich sagen, warum. Bei Lukas heißt es, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Tuck andere Betonung, bisschen andere Aussage. Sollte bei euch klingeln, war nämlich die Jahreslosung vom letzten Jahr. Also sozusagen das, womit du dich und ich mich das ganze Jahr beschäftigt habt. Das sind die beiden Aussagen. Dazu ist letztes Jahr zumindest viel gesagt worden. Und deswegen will ich das nicht alles wiederholen, was letztes Jahr schon gewesen war, sondern versuchen, auf einen aus meiner Sicht ganz relevanten, praktischen Aspekt der Barmherzigkeit hinzuweisen, der meiner Meinung nach typischerweise nicht gesehen wird. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich an Barmherzigkeit denke, das Erste, was mir einfällt, ist der barmherzige Samariter. Ja, das ist das Paradebeispiel. Und sofort habe ich das Bild vor Augen, ne, der tolle Samariter, der sich da beugt über den unter die Räubergefallenen und die Blut und all das, ja, was sich überwindet und pflegt und macht und tut. Barmherzig, das ist der barmherzige Samariter. Wenn man dann weiterschaut und sagt, was sagt Jesus noch über Barmherzigkeit? Wo kommt das in den Evangelien vor? Was haben wir noch an Aussagen? Dann stellt man überrascht fest, dass überall da, wo Jesus über Barmherzigkeit spricht, er nicht dieses Bild bedient. Dieses Bild des, ich sag mal, Arztes, der Krankenschwester, des sich empathisch Erbarmenden über den Bettler an der Straße, das ist nicht das Bild. Sondern ganz regelmäßig, die meisten Stellen beziehen sich auf zwei Dinge. Und das eine ist eine Auseinandersetzung mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und zwar der Kontext ist da typischerweise, die Schriftgelehrten und Pharisäer regen sich auf über irgendjemand, häufig die Jünger selber, und sagen nichts Ehrenraufen oder über Jesus, der heilt am Sabbat. Die regen sich also auf über Dinge, die im Gesetz so steht. Um es zu unterstreichen, im Gesetz Gottes so steht. Und Jesus tritt ihnen an der Stelle immer entgegen und sagt inhaltlich etwas, habt ihr denn nicht verstanden, dass Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Opfer? Dass Gott Barmherzigkeit wichtiger ist als Gesetzesregeln einhalten? Das hat mit dieser Art von Barmherzigkeit des barmherzigen Samariters gar nichts zu tun. Und wenn man diese Stellen alle liest, dann stellt man fest, dann gibt es noch eine zweite Gruppe, wo die Barmherzigkeit Gottes hochgehoben wird. Und das ist, stammt eigentlich aus der Vorweihnachts, aus der Vorweihnachtszeit, wo Maria, wo Elisabeth begeistert sind darüber, dass Gott sich seinem Volk zuwendet. Indem nämlich die wunderbaren Dinge geschehen, dass ein Johannes gezeugt wird, dass ein Jesus kommt. Und sie erkennen darin Barmherzigkeit Gottes. Hat mit der samaritischen Barmherzigkeit auch nichts zu tun. Jedenfalls nicht direkt. Das sind die beiden Rahmengeschichten. Lohnt sich mal alles anzugucken, so ist es. Dann gehe ich zurück zu der Samaritergeschichte und schaue noch mal ein bisschen genauer hin und stelle fest, eigentlich geht es in der Samaritergeschichte auch nicht um Barmherzigkeit. Das ist überhaupt nicht, worum es geht. Und ob das ein Samariter war, wissen wir gar nicht. Das ist halt das Label, was wir dieser Geschichte gegeben haben. Stehen tut da nur ein Durchreisender aus Samarien. Ob das ein Samariter war? Möglicherweise. Ist nicht das Wichtige. Das Wichtige ist, da ist ein Schriftgelehrter, der Jesus versuchen will, ihm eine Falle stellen will. Und Jesus kontert ihn und es geht wieder darum, was richtig und was falsch ist. Und Jesus kontert ihm. Und dann kommt genau das, worauf ich heute den Finger legen will. Dann sagt die Schrift, weil dieser Schriftgelehrte aber Recht behalten wollte, fragte er Jesus, wer ist mein Nächster? Das ist die Frage, um die es geht. Denn die Auseinandersetzung zwischen Jesus und dem Schriftgelehrten ist in Wirklichkeit eine Frage der Rechthaberei. Der will Recht behalten. Und wegen dieser Rechthaberei erzählt ihm Jesus eine Geschichte. Und in der Geschichte geht es vordergründig im Wesentlichen darum, wer ist mein Nächster? Kurzum, meiner Meinung nach, der Befund ist, dass es bei Barmherzigkeit viel, viel weniger um die tätige Zuwendung an ein Bedürftigen geht, zu dem wir, jedenfalls geht es mir so, es gemacht haben. Sondern es geht darum, dass sich Gott uns zuwendet. Und das gucken wir uns noch mal ein bisschen genauer an. Und deswegen spreche ich heute Morgen vielleicht zu eurer Überraschung jetzt eine Zeit lang über Rechthaberei. Weil Rechthaberei ist genau das, was der Barmherzigkeit im Weg steht. Das ist, was Jesus in die Auseinandersetzung permanent bringt mit den Pharisäern und Schriftgelehrten. Und wisst ihr, warum ich damit was zu tun habe? Weil ich ja auch so ein Gesetzeslehrer bin, ne? Ich bin Jurist, das wissen die meisten von euch. Und nehme das sehr ernst. Meine Profession ist gefährdet. Wenn Jesus irgendeine Profession für gefährdet hält, dann sind das die Leute, die Recht haben. Die vielleicht professionellerweise Recht haben wollen und sollen und müssen. Die hält er für sehr gefährdet. Und deswegen nehme ich das sehr ernst für mich selbst. Ein Beispiel, ein biblisches Beispiel, erst ein Beispiel aus dem Leben, damit wir verstehen, was ist Rechthaberei. Stellt euch eine Geschichte, basiert auf echten Tatsachen, die Dialoge sind von mir erfunden. Freies Land, norddeutsche Tiefebene, gut übersichtliche Kreuzung vor uns. Der Mann fährt mit seiner Frau und drei Kindern in Urlaub ans Meer. Das Auto ist vollgepackt mit Urlaub und mit Urlaubssachen und sie haben ein bisschen Zeitdruck, weil die Fähre, ihr kennt das Problem vielleicht, die Fähre auf die Inseln, wenn man nicht pünktlich ist, kommt man nicht mehr rüber und auch die nächsten Fähren sind voll. Also ich muss die Fähre kriegen. Er fährt auf eine Kreuzung zu, sieht man schon in der Ferne vor sich liegen und sie geht auf grün. Und er gibt Gas. Von rechts, gut sichtbar, kommt so einen leichten Hang runter ein Tanklastwagen. Und der Mann sagt zu seiner Frau, wow, der hat aber Tempo drauf, der müsste jetzt mal anfangen zu bremsen. Und das passiert nicht. Also betätigt er seine Lichthupe, trötet und sagt, also jetzt muss der mal wach werden da. Und sieht, wie der Tanklaster auch Lichthupe betätigt und trötet, ja. Und er sagt, dieser unverschämte Kerl, ja, jetzt will der auch noch irgendwie jetzt hier ein Hubkonzert anfangen und ja, das geht ja gar nicht. Und drückt nochmal aufs Gas, um über diese grüne Ampel zu kommen. Und es kommt, wie es kommen muss. Auf dem Grabstein steht, er hatte Recht. Darunter klein, und das hat 7 Menschen das Leben gekostet. Nämlich 5 in dem einen Wagen und 2 im Laster. Rechthaberei ist tödlich. Das Schwierige an Rechthaberei ist, die Leute haben ja Recht. Das ist das Problem. Ich habe doch grün. Biblische Geschichte. Ihr kennt alle die Geschichte von Jona. Also wenn du christlich sozialisiert bist, solltest du diese Geschichte in deinem Sonntagsgottesdienst gelernt haben. aber ich hoffe auch die anderen kennen ihn, Jona, der Prophet, der gerufen ist, Umkehr der großen Stadt Ninive zu predigen. Und der wegläuft, der das nicht machen will. Und Gott holt ihn jedes Mal ein und fängt ihn wieder ein und sagt, Junge, das ist mein Auftrag, das ist dein Job, mach das, tu das. Und wir kennen das, es endet damit, dass er letztlich im Meer landet, die Geschichte mit dem Wal. Und dann geht er ja tatsächlich hin und predigt Ninive und es passiert das Wunder, die Leute kehren wirklich um von ihren bösen Wegen. Tun Buße. Und er sitzt außerhalb der Stadt und beobachtet, was da passiert, wie das vor sich geht. Und als klar wird, die Stadt wird nicht wie Gott angekündigt hat, zerstört, sondern die Stadt lebt und da drin ist Leben und da passiert richtig was, das ist eine richtige Bußbewegung und die führt zu Freude, weil Buße immer zu Freude führt, wenn die Beziehung zu Gott in Ordnung kommt und wir anfangen richtig zu leben. Und die Reaktion von Jona ist eine klassische rechthaberische Reaktion. Gott, ich habe es dir doch gesagt. Ich habe doch recht gehabt, als ich geflohen bin. Als ich weggelaufen bin, das war doch völlig berechtigt. Weil ich kenne dich. Du bist so ein Gott, der ist immer gnädig und barmherzig. Hätte ich gar nicht hingehen brauchen. Wolltest du eh nicht. Was riskiere ich mein Leben und erzähle denen, du willst die Stadt zerstören, wenn sie nicht umkehren? Wenn du schon weißt, die kehren um und dann machst du nichts. Und er geht so weit, dass er sagt, nimm mein Leben. Ich will sterben. Das ist, du hast alle Elemente einer Rechthaberei. Ich habe in meinen mehr als 30 Jahren Anwaltsein genau solche Rechthabereien erlebt. Ob das in Ehen ist, ob das in Arbeiten sind, in einem Arbeitsverhältnis, ob das in Gemeinden ist. Und auf der Konfliktskala von 9 Schritten sind die letzten 3 Schritte immer die, und wenn ich den anderen nicht klein kriege und nicht dazu kriege, anzuerkennen, dass ich Recht habe, dann gehen wir hier gemeinsam unter. Das ist dieses Selbstzerstörerische. Ja, ich weiß, ich schade mir jetzt selbst, aber der andere soll nicht gewinnen. Und deswegen sage ich das so deutlich, Rechthaberei ist tödlich. Es schadet mir selbst und den anderen. Diese Aussage von Jona, ich kenne dich doch, ich weiß doch Gott, wer du bist, könnte bei uns klingeln. Genau so eine Geschichte erzählt Jesus, nur mit einem genau umgekehrten Inhalt, nämlich da, wo er die Geschichte erzählt mit den Knechten, die unterschiedlich viele Talente bekommen. Das einer, der kriegt 5 Talente und der andere kriegt 3 und einer kriegt eben nur ein Talent und der vergräbt es. Und die anderen wirtschaften auftragsgemäß damit und als der Herr zurückkommt, guckt er sich an, was ist dabei rausgekommen und derjenige, der nur ein Talent hat, der tritt auf und sagt, hier hast du dein Talent wieder zurück. Ich kenne dich nämlich. Und jetzt genau die gegenteilige Aussage von Jona. Ich weiß, dass du ein harter, ungerechter Gott bist. Und deswegen habe ich das Talent vergraben, was du mir gegeben hast. Hier hast du es zurück. Ich will damit nichts zu tun haben. Zweimal werden Leute beschrieben, die meinen, sehr genau zu wissen, wer Gott ist und wie Gott ist. Und beide verpassen, worum es wirklich geht. Und das ist das Problem der Rechthaberei. Ich rede jetzt nicht über Spinnereien, ich rede über Rechthaberei. Der Rechthaber hat irgendetwas, wo er Recht hat. Ob das die Pharisäer sind, die sagen, das ist doch die Gesetzesnorm, darauf kommt es doch an, da steht es doch geschrieben, 5. Buch Mose, ja, Kapitel 24, 12, da steht es. Oder ob es eine berechtigte Vorwurf ist, du hast mich aber verletzt. Irgendwas ist da, da ist was Berechtigtes. Aber der Rechthaber, und das macht es zur Rechthaberei, verliert den Gesamtkontext. Er nimmt nicht mehr wahr, mit wem rede ich eigentlich. Ein Jona erzählt Gott, dass er eigentlich völlig berechtigt immer weggelaufen ist. Versteht überhaupt nicht mehr, dass Gottes Anliegen war, dass die Menschen wirklich zur Umkehr kommen. Er verpasst völlig. Und das ist das Gefährliche an dieser Rechthaberei, weil ich nur noch mich sehe und das kleine Stückchen Recht, was ich habe. Und an dem halte ich fest. Und mein ganzer Fokus ist, das müssen die anderen mir zugestehen. Die müssen sagen, du hast Recht. Das ist, was ich hören möchte. Du hast Recht. Und dass dabei Beziehungen kaputt gehen. Beziehungen zu Gott, Beziehungen zueinander. Das wird nicht wahrgenommen. Das ist, was falsch ist an der Rechthaberei. Und jetzt erzählt Jesus eine Geschichte, die kennt ihr auch. Brauche ich, glaube ich, gar nicht vorlesen. Jetzt erzählt Jesus eine Geschichte von einem Knecht, der seinem Herrn 10.000 Talente schuldet. Und der Herr fordert ihn auf und sagt, zahl zurück. Ist fällig, die Rückzahlung ist fällig, du hast nichts davon gezahlt, ich will mein Geld wieder haben, her damit. Dann wird sehr detailliert beschreibt Jesus, was passiert. Der Typ fällt auf die Knie, er bittet inständig, lass Barmherzigkeit walten. Ich bin entschieden, ich will dir das alles zurückzahlen. Und der Herr sagt, so wird es ausdrücklich beschrieben, es berührt ihn und er sagt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung. Du wirst nicht ins Gefängnis geworfen. Er hatte angedroht, seine ganze Familie als Sklaven zu verkaufen, sein ganzes Gut und Haben zu verkaufen und den Mann sozusagen komplett fertig zu machen, wenn er das nicht zahlt. Der kann das nicht zahlen. Ihr wisst, wie diese Geschichte weitergeht. Dieser Knecht, dem gerade 10.000 Talente sozusagen erlassen worden sind. Ihr merkt, worum es geht. Der Herr hat völlig recht gehabt. Der hatte den Schuldanspruch, der war fällig, der konnte nicht zahlen. Alles klar. Der Knecht tritt vor die Tür und begegnet auf dem Weg nach Hause einem Mitarbeiter, einem Kollegen. Offensichtlich jemand unter ihm. Und der schuldet ihm 100 Denare. Nur damit man eine Größenvorstellung hat, die 10.000 Talente sind 100 Millionen Denare. Nur damit wir wissen, Jesus macht an solchen Stellen das immer ausdrücklich grafisch. Er sagt, das eine ist unendlich groß und dagegen ist das andere ein Witz. 100 Denare schuldet er. Und er packt ihn und würgt ihn und sagt, zahl mir meine 100 Denare. Und die Beschreibung von Jesus ist eins zu eins dasselbe. Kannst du direkt untereinander setzen. Ja? Der geht auf die Knie, der sagt, es tut mir leid, bitte hab Erbarmen mit mir, ich will dir alles zurückzahlen. Und der Knecht, bei dem klingelt gar nichts, sondern er nimmt den und wirft den ins Gefängnis. Und das kriegen andere mit und erzählen das dem Herrn. Und das bringt die Perspektive des Herrn da rein. Und die ist an der Stelle tatsächlich plötzlich unerbittlich. Weil er ganz klar sagt, dir ist, und jetzt haben wir eine Beschreibung von Barmherzigkeit, dir ist eine große Barmherzigkeit widerfahren. Obwohl das mein Recht war. Ich hätte das durchsetzen können. War es mir wichtiger, unsere Beziehung? Und wie kommst du, dem so viel Barmherzigkeit widerfahren ist, auf die Idee, so mit deinen Mitknechten umzugehen? Und das heißt ausdrücklich, solltest du nicht dann, wenn dir Barmherzigkeit widerfahren ist von mir, solltest du da nicht genauso barmherzig sein. Und Jesus fügt noch ausdrücklich an und sagt, seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ich hoffe, das wird ein bisschen deutlich, was mit Barmherzigkeit gemeint ist. Wenn ich das in den Gesamtkontext der Heiligen Schrift stelle, dann wird es vielleicht noch ein Tuck deutlicher. Gott ist ein gerechter Gott. Und er hört nicht auf, gerecht zu sein. Der kann sehr wohl unterscheiden zwischen richtig und falsch. Und er geht nicht hin und sagt, ist alles dasselbe und alles Larifari und Wischifaschi. Und der sehr klar sagen kann, das ist nicht in Ordnung. Und die ersten Kapitel des ersten Buch Mose, nach der die ganze Geschichte mit Adam und Eva und die Menschheitsgeschichte, endet im Desaster, weil die Menschheit völlig vom Weg abkommt und daneben liegt. Und das Ergebnis ist, dass der gerechte Gott eine gerechte Strafe über die Menschheit kommen lässt und sie wird nämlich ausgelöscht. Und die große Wende, das ist, was diese Geschichten im Kern erzählen wollen, die ungeheure Wende, die mit dieser Sintflut und dem Bund, den Gott mit Noah und der gesamten Menschheit, die nach ihm kommt, schließt, ist, dass er sagt, ich bin ein gerechter Gott, aber ich werde ab jetzt mich als barmherziger Gott euch erweisen. Ich wende mich euch zu. Das hebt nicht die Gerechtigkeit auf, das hebt nicht auf, dass ich so tue, als wäre das alles egal. Und ich weiß, es wird mich alles kosten und diesen Preis hat Jesus gezahlt. Aber die große Wende, warum die Propheten sagen können und auch die Psalmisten sagen können, dass wir leben, dass wir nicht alle garaus sind, dass wir nicht alle zunichte gemacht sind, verdanken wir einzig und allein dem Umstand, dass Gott sich entschieden hat, uns barmherzig zu sein. Das ist die Perspektive. Und wenn dann Menschen Jesus begegnen und rufen, Herr, erbarm dich, darf uns das nicht verwundern, dass immer wieder das eigentlich Überraschende passiert, da ist der Blinde, da ist der Lahme, da ist ja, der Aussätzige. Und wie oft erleben wir, dass Jesus ihm begegnet, sich zuwendet auf diesen Ruf, Herr, erbarme dich. Und nicht anfängt zu sagen, okay, ich heile mal eben dein Geschwür, deine Blindheit ist kein Problem. Sondern Jesus' Ansatz ist immer, weil wenn es um Erbarmen geht, denn beim Erbarmen geht es darum, dass unsere Beziehung wiederhergestellt wird. Du sehnst dich nach Erbarmen, dass die Beziehung zu Gott ins Reine kommt und unsere Beziehungen untereinander in Ordnung sind. Und dann kommt manchmal diese zeichenhafte Handlung, wo er sagt, und nur damit ihr wisst, dass das real ist, worüber ich hier rede, wenn ich Sünden vergebe, wenn sich Gott dir zuwendet, sei geheilt, nimm dein Bett und geh. Das Eigentliche ist, dass Gott sich danach sehnt, dass unsere Beziehung in Ordnung kommt. Wenn ich das aber verstehe, dann muss ich ganz praktisch hingucken in meinem Leben, wo laufe ich in diese Gefahr der Rechthaberei? Wo meine ich ein Recht zu haben, zu sagen, also der hat das und das getan, mit dem rede ich nicht mehr. Da ist das und das passiert, mit dem bete ich nicht mehr. Dem gehe ich aus dem Weg. Liebe Geschwister, das ist, wo das Wort greift. Vor zwei Tagen, heute ist Sonntag, Donnerstag, vor drei Tagen, Donnerstag sitze ich an meinem Schreibtisch und sehr, sehr viel Druck. Ich bin gehetzt, weil gefühlt so viel gleichzeitig gerade passieren muss an dem Tag. Und dann gucke ich in meinen E-Mail-Eingang, sehe eine E-Mail von jemandem, der mir erstmal gar nichts sagt. Und ich lese nur zwei Sätze so aus der Menge. Und das eine ist, ich bin zutiefst enttäuscht von Ihnen, dass das hier so schief gelaufen ist. Und der nächste, ein weiterer Satz tiefer ist. Und zwar als kleine Wiedergutmachung erwarte ich jetzt, dass Sie das und das machen. Ich wusste gar nicht, worum es geht sagte mir erstmal gar nichts. Aber ihr könnt euch vorstellen, was so eine E-Mail auslöst. Jedenfalls bei mir löst das blanke Zorn und Ärger aus. Also das ist, was ich in so einem Moment überhaupt nicht brauche. Nun bin ich inzwischen schon ein bisschen älter, wie ihr seht, an meiner Haarfarbe. Ja, vor vielen Jahren, weiß ich, hätte ich sowas nicht weiter gelesen, liegen gelassen, mit dem Ergebnis, dass ich noch eine Woche später, dass mich das belasten würde und ich es mir immer noch nicht angeguckt habe, weil einfach unangenehm und weggeschoben. Habe ich gelernt, machen wir nicht. Ich habe sofort meiner Sekretärin gesagt, bring mir die Akte, druck alles aus. Der hatte auch ganz viele Dokumente da dran gehängt. Ja. Das hat eine halbe Stunde mich an diesem Morgen geguckt, überhaupt zu verstehen, worum es da geht. Und ja, da ist was schiefgelaufen. Und das kann passieren. Ich habe mir das noch genauer angeguckt und siehe da, das lief alles letztes Jahr. Ich habe ihn darauf aufmerksam gemacht, dass das schieflaufen kann und ich habe ihm gesagt, was er dagegen tun kann. Offensichtlich hat er beides nicht getan. An der Stelle waren 45 Minuten vorbei. Meine Lust jetzt, seine kleine Wiedergutmachungsforderung nachzukommen, was mich noch mal eine Stunde voraussichtlich kosten würde, die war gen Null, wie ihr euch vorstellen könnt. Ist das nachvollziehbar? So. Und bei der Gnade Gottes habe ich diesen Impuls des Heiligen Geistes verspürt, vergib ihm. Wow, okay. Also jetzt kriegt ihr gerade einen Live-Einblick in meine schwarze Seele. Das ist mir richtig schwer gefallen. Ich war auf 180, ja. Erst dieser Ton und diese Anmache und Angriff und dann noch unberechtigt. Also ich habe kein Problem, mich zu entschuldigen. Das fällt mir auch schwer, aber mache ich. Selbstverständlich, ist gar keine Frage. Aber unberechtigt, völlig unberechtigt. Nachweisbar, belegbar. Und ich habe gemerkt, ich konnte das gar nicht einfach, ich musste wirklich physisch aufstehen und mich entscheiden und sagen, Gott, gib mir Gnade, dass ich wirklich vergeben kann. Und dann habe ich Vergebung ausgesprochen dem Bruder. Und dann habe ich Gott gebeten, mach mein Herz an der Stelle rein und dass nichts zwischen uns steht. Ich will dem Mann antworten. Und zwar richtig, so wie es ihm hilft. Weil eins war klar an der Stelle, ich hätte gar nicht mehr reagieren brauchen, jede Minute, weitere Minute sparen können. Ich hätte ihm pampig zurückschreiben können, hey, hör ich mal da und da, bist selber schuld, sieh zu, was du machst. Das Ding wäre gegessen gewesen, nicht? Ich habe rausgespürt, wie ärgerlich er über mich war, weil da wirklich was schiefgelaufen ist. Das ist ein echtes Problem, was der hat. Verstehe ich? Das Problem verstehe ich. Und ich war genauso sauer. Die Beziehung war kaputt. Und bei der Gnade Gottes war die Chance da zu sehen, der Weg zum Leben ist Vergebung, ein reines Herz. Und dann habe ich ihm geschrieben und habe ihm geschrieben, Bruder, bevor unsere Beziehung kaputt geht, mache ich dich darauf aufmerksam, dass... Und bezogen auf deine Bitte, dir zu helfen, beantworte ich dir deine Frage wie folgt. Und spät nachts kam die Antwort von ihm und er hat sich von Herzen entschuldigt. Und eine Beziehung ist gerettet worden. Versteht ihr, das war völlig klar. Die wäre endgültig kaputt gewesen. Und jetzt ist sie gerettet. Belastbarer denn je. Ich erzähle das deswegen, weil das gerade so frisch ist. Was habe ich gejubelt? Ich habe meine Frau geweckt. Ihr kennt diese Art von Weckung, ne? Schatz, schläfst du schon? Spätestens danach nicht mehr. Weil ich hatte im Bett das gelesen am Abend. Ne? Habt ihr noch mal kurz in die Mails geguckt und gesehen? Oh. Und was für eine Freude, was für eine Frieden. Versteht ihr, mit welcher Freiheit bin ich in dieses Wochenende gegangen? Einfach die Freude. Und das ist, was Gott für uns hat. Er wendet uns sich zu, um uns die Tür zu öffnen zum Leben. Um uns die Tür zu öffnen, dass wir einander begegnen in Barmherzigkeit. Dass wir die Beziehung wichtiger nehmen als Recht haben. Immer wenn der Satz fällt, aber ich habe doch, aber der hat doch, sollten wir innehalten. Weil in Wirklichkeit steckt dahinter genau das, was ich in diesen biblischen Geschichten erzählt habe. Ich halte Gott vor, du hast nicht recht. Hier ist was passiert, was mich berechtigt, die Beziehung zu kappen. Den muss ich nicht mehr lieben. Solange der sich nicht entschuldigt, muss ich den nicht lieben. Solange nicht das passiert, was ich mir vorstelle, was passieren müsste, damit mir Genugtuung passiert, muss ich nicht mehr in deinen Wegen gehen. Was für ein Quatsch und wie gefährlich, liebe Geschwister, wie gefährlich, um deiner selbst willen. Lass uns innerlich auf die Knie gehen und sagen, Gott, bitte, offenbare du deine Barmherzigkeit mir. Ich will von nun an darum ringen, so schnell wie möglich meinem Nächsten barmherzig zu sein, die Beziehung zu suchen. Da gibt es viele praktische Fragen. Wie geht man damit um, wenn jemand was falsch macht und so weiter? Das sind berechtigte Fragen. Die Entscheidung, die entscheidende Tatsache ist, ist mein Herz rein? Habe ich dem anderen vergeben, wo vergeben nötig war? Suche ich die Beziehung? Und wisst ihr, warum ich da so sicher bin, dass es nichts, nichts gibt, was uns berechtigt, nicht barmherzig zu sein? Weil Gott der Einzige ist, der wirklich weiß, was richtig und falsch ist. Der weiß nun wirklich, wo ich missbaue oder der andere. Und dieser Gott ist immer noch barmherzig zu dir und zu mir. Und solange diese Gunst der Zuwendung Gottes zu uns Menschen nicht aufhört, haben wir kein Recht. Nie. Nie ein Recht, die Beziehung zu dem anderen zu kappen und aufzugeben. Ich möchte schließen mit einem Wort aus dem Petrusbrief. Ich gucke hier nach hier wegen der Zeit. 1. Petrus 2, 1 bis 10, da spricht Petrus über die hohe Berufung von uns Erlösten, von denen, die ihr Leben Jesus gegeben haben und erlebt haben, dass er sie erlöst. Darüber reden wir hier. Er hat uns aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen. Und jetzt kommt Vers 10. Ihr, die ihr einst ein Nicht-Volk wart, seid jetzt ein Volk Gottes geworden. Ihr, die ihr einst keine Ahnung von Barmherzigkeit hattet, ihr seid jetzt solche, die Barmherzigkeit erfahren haben. Das, was die Welt braucht, sind Gemeinden, wo Menschen zusammenkommen, die aus der Barmherzigkeit Gottes leben und sich so miteinander begegnen. Und wichtig wird es da, wo Dinge schieflaufen, wo du recht hast. Da wird es, kommt es zum Schwur, ob wir barmherzig sind oder nicht. Lasst uns einen Moment einfach Gottes Geist Raum geben, dass du dein Herz ihm hinhältst und schaust, ob es da was gibt für dich.